SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Ich begrüße ganz herzlich den Virologen Christian Drosten und den Journalisten Georg Maskolo. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wenn Sie Berlin so hinter sich liegen haben, wir genießen noch einen Kaffee. Ich entschuldige mich, dass ich keine Sonnencreme verteilt habe. Dann ist das ein ganz angenehmer Blick. Aber das Thema, über das wir sprechen, ist jetzt so mäßig angenehm. Wir wollen so ein bisschen die Pandemie aufarbeiten, nicht verdrängen. Ich glaube, das ist relativ wichtig, dass wir sie nicht beiseite schieben, sondern dass wir wissen, was wir in der Pandemiezeit alle so erlebt haben und vielleicht unsere Lehren daraus ziehen. Wir starten mal ganz einfach. Herr Drosten, wenn ich Ihnen den Satz zuwerfe, die Pandemie war, dann geht er bei Ihnen wie zu Ende?
Na, die Pandemie war anstrengend. Eine Lernerfahrung sicherlich für mich, die ich so schnell nicht noch ein zweites Mal brauche.
Das kann ich mir vorstellen. Geht mir ähnlich, obwohl ich es wahrscheinlich deutlich harmloser erlebt habe als Sie. Herr Maskolo, die Pandemie war für Sie?
Ja, etwas, was wir nicht brauchen. Und hoffentlich, kann ich nur sagen, hat Christian Drosten völlig recht, alle nicht noch einmal erleben. Für mich war es journalistisch auch eine Herausforderung und in Teilen, würde ich sagen, so wie für den Journalismus insgesamt, auch eine Überforderung.
Vor 4 Jahren, da traf uns weltweit Corona. In der Folge waren viele Menschen verunsichert, weil alles neu war. Es starben im Zusammenhang viele Menschen auch. Es wurden Grundrechte eingeschränkt. Wir lernten spätestens dann auch den Virologen Christian Drosten kennen. Es zu Gast ist Sverns Leute in diesem Sommerspecial aus Berlin zusammen mit dem Journalisten Georg Maskolo. Herr Drosten, warum fällt uns eigentlich von politischer und vielleicht auch von gesellschaftlicher Seite so eine Aufarbeitung anscheinend dieser Zeit so schwer, habe ich das Gefühl?
Da bin ich nur ein Teil des Ganzen. Ich kann das nicht aus einer Vogelperspektive bewerten. Ich kann nur sagen, es ist wahrscheinlich extrem schwer, überhaupt die Fakten nochmal zusammenzubekommen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir dieses Buch gemacht haben, dass einfach nochmal da steht, wie die Dinge gelaufen sind, dass man Belege hat. Vieles wird ja im Moment auch zerredet und es gibt viel kontroverse Meinungen, wo es eigentlich gar keine Meinungen geben müsste, sondern wo einfach Fakten klar belegt sind. Und das führt natürlich dazu, dass man gar nicht weiß, wo man so richtig anfangen soll bei der ganzen Sache.
Herr Maskolo, ich habe immer so das Gefühl, dass wir einerseits dann auch ganz froh sind, verständlich, dass diese Zeit vorbei ist, dass wir die so ein bisschen weggeschoben haben.
Ja, es ist ja auch gut und ich finde es auch völlig richtig, dass viele Menschen sagen, jetzt lass mich mal mit dem Thema Pandemie in Ruhe. Vergessen kann ja was sehr Heilsames sein. Aber Staaten können sich das nicht leisten. Deswegen ist die Frage, wie blicken wir zurück, wie halten wir Erfahrungen fest, was lernen wir daraus eigentlich für das nächste Mal, das ist geradezu zwingend. Und mein Eindruck ist, das hat sich eigentlich inzwischen innerhalb der Ampelregierung auch durchgesetzt. Hat ja so eine Phase gegeben am Anfang, haben die gesagt, na ja, das hilft ja eigentlich immer nur den Falschen und wir haben jetzt auch ganz andere Probleme. Aber es hat sich schon auch durchgesetzt, die Erkenntnis, dass wenn wir nicht ein paar Erfahrungen festhalten und versuchen, uns auf ein nächstes Mal besser vorzubereiten, dass man das den Menschen dann wahrlich überhaupt nicht mehr erklären könnte, dass wir ins nächste Mal vielleicht ganz genauso reinstolpern. Und dann ist es leider im Moment so, wie es mit der Ampel so oft ist. Sie sind sich im Prinzip einig, aber finden trotzdem keinen gemeinsamen Weg, wollten eigentlich vor der Sommerpause sagen, wie so eine Aufarbeitung aussieht. Jetzt gibt es eine Wiedervorlage im Herbst. Ich würde eine Prognose wagen, wir werden es gar nicht aushalten und es wäre auch falsch, nicht in einem strukturierten Prozess auf diese Zeit zurückzuschauen und zu sagen, was halten wir fest fürs nächste Mal.
Es gibt ja auch diese Vorschläge und Ideen von verschiedenen politischen Seiten, Bürgerrat, Enquete-Kommission. Was wäre da der richtige Weg, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube gar nicht, dass das Dinge sind, die sich widersprechen müssen. Ich persönlich halte eine Enquete-Kommission für eine gute Idee. Ich halte auch Bürgerräte für eine gute Idee. Dass man sagt, wie war es eigentlich für die Menschen? Was ist Ihr Eindruck gewesen? Was sind Ihre Gedanken im Nachhinein? Genauso sollte es sicher auch einen Prozess in der Wissenschaft selbst geben. Medien, da gibt es wahrscheinlich weniger einen strukturierten Prozess, aber schauen wir auf unsere eigene Berichterstattung nochmal zurück. Ich glaube nicht, dass es ein Format geben wird, das alles abdeckt, aber notwendig wäre einfach so ein Einstieg. Zu sagen, ja, wie reden wir über die Zeit nochmal, was halten wir fest, was machen wir beim nächsten Mal?
Würden Sie sagen, dass die Politik den Zeitpunkt für die Aufarbeitung verschlafen hat oder sind wir da vielleicht auch einfach zu ungeduldig, dass wir sagen, das muss gleich alles auf dem Tisch liegen, schon am besten jetzt übertriebene Woche danach?
Naja, ich habe schon ein Verständnis dafür, wir sind ja aus der Pandemie raus, und sind direkt in die nächste große Weltkrise. Das heißt, es hat schon, sagen wir, es hat einen Grund gegeben, warum andere Dinge zunächst wichtiger gewesen sind. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt andere Länder, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Die sind entweder mitten in der Aufarbeitung oder damit schon fertig. Wir haben uns schon viel Zeit gelassen, aber das heißt ja nicht, dass es nicht auch jederzeit noch losgehen könnte. Sollte es dann aber auch bald mal.
Herr Drosten, von wissenschaftlicher Seite, wie geht man da eine Aufarbeitung an?
Ja, das ist komplex und es ist anstrengend und darum passiert das jetzt auch nicht ganz von selbst. Ne? Also wir haben sicherlich auf der formalen Ebene eine Aufarbeitung, indem man jetzt systematische Datensichtungen macht. Evidenzsynthese ist das Stichwort dazu. Also dass man praktisch den internationalen Sachstand der Literatur jetzt nochmal auswertet, erstmal einen Qualitätsfilter drüber laufen lässt, denn es ist auch viel Unsinn publiziert worden, muss man einfach sagen. Und dass man das, was dann nach dem Qualitätsfilter übrig bleibt, zusammenfasst. Das ist also eine Art von wissenschaftlicher Aufarbeitung, formal im Fach, in der Epidemiologie wird das gemacht. Und das ist sehr hilfreich. Was wir nicht so stark sehen, ist, sagen wir mal, eine gesellschaftlich-wissenschaftliche Aufarbeitung. Also wie sind Wissenschaftler eigentlich gegenüber der Gesellschaft aufgetreten, wie hat sich die Wissenschaft intern abgestimmt, wie sind die Prozesse gelaufen, war das gut, kann das verbessert werden und wenn ja, wie?
Ist das ein Fehler?
Ich halte das für, ja, also ich will nicht sagen ein Fehler, aber vielleicht ist es einfach doch ein Versäumnis, da jetzt nicht so langsam mal damit anzufangen. Die Antwort ist allerdings auch leider sehr trivial. Wir sind alle durch die Arbeit so überlastet, dass wir nicht auch noch Zeit für diese Zusatzaufgaben haben. Diese Zusatzaufgaben kosten teilweise auch Geld. Ne? Also wenn man sich jetzt überlegt, was passiert denn, wenn man 10 Wissenschaftler, die involviert waren mit der Sache, in einen Raum setzt. Die können viel miteinander reden, aber dann haben die noch nichts zu Papier gebracht. Und die brauchen natürlich im Hintergrund auch eine gewisse Auswertekapazität. Und alles das kostet Geld und muss organisiert werden. Und das sind die leider sehr trivialen Gründe, warum sowas nicht einfach so zustande kommt.
Alles überstanden. Fragezeichen. Ganz wichtig, das muss dahinter gesetzt werden. Das ist der Titel des Buchs unserer heutigen SWR1-Leute-Gäste hier in Berlin bei unserem Sommerspecial. Christian Drosten und Georg Maskolo, der Mediziner, Virologe, Wissenschaftler und der bestens verknüpfte Journalist, der auch für seine investigative Recherche bekannt ist. Wie haben Sie beiden sich eigentlich gefunden?
Wer fängt an? Soll ich anfangen?
Sehr gerne.
Wir haben uns eigentlich in einem Interview kennengelernt, das Georg Maskolo mit mir gemacht hat und haben uns danach immer mal so zu Hintergrundgesprächen getroffen. Also nicht jede Woche, sondern mehr so alle paar Monate mal. Ja. Und irgendwann im letzten Herbst war es einfach so, dass ich mich fast so ein bisschen drüber beklagt habe, dass so diese Umdeutung so langsam sehr sichtbar wird in der Öffentlichkeit. Dass also so gesagt wird, ach, es ist ja doch alles relativ und wer weiß, was denn wirklich richtig war. Und so. Und das ist natürlich etwas, das mich stört als jemand, der sich sehr stark mit den Fakten eigentlich beschäftigt hat. Und was mich gleichzeitig auch gestört hat, ist, dass ich öfter mal den Eindruck hatte einer gewissen Oberflächlichkeit in der Begegnung mit Journalisten, also in Interviews und so weiter. Und da hatte ich mir irgendwie gewünscht, mal eine tiefere inhaltliche Befassung zu erfahren mit einer journalistischen Gegenseite. Und da hatte ich das dem Georg Maskolo einfach vorgeschlagen, ob wir nicht mal so einen Weg gehen wollen. Und dass das dann ein Buch wird, war eigentlich relativ bald klar, weil das einfach ein Format ist, das diese Länge erlaubt.
Kann ich mir das vorstellen, dass Sie, weil das Thema bietet ja ganz viel Stoff für Diskussionen an, dass Sie halt auch am Tisch saßen und, oder was weiß ich, wie Sie sich zusammengeschaltet haben, kann ja auch per Videoschalte sein, dass Sie viel diskutiert haben, dass Sie auch nicht immer einer Meinung waren, Herr Maskolo?
Ja, haben wir. Wir haben schon, ich glaube, dass wir an vielen Stellen haben wir ein ähnliches Grundverständnis. Aber es ging durchaus bisweilen, würde ich sagen, auch kontrovers zur Sache, die Rolle der Medien, die Rolle der Wissenschaft, andere Punkte. Und das haben wir auch gar nicht versucht, in dem Buch an allen Stellen zu glätten, sondern klarzumachen, dass es unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Betrachtungen gab. Ich will nur einen Satz zu dem sagen, was Christian Drosten gesagt hat. Ich hatte ja zusammen mit meiner Frau Katja Gloger schon mal ein Buch über die Pandemie geschrieben. Ich dachte, damit ist es dann eigentlich auch gut. Und als sich dann unser Gespräch in Wahrheit erst nach der Pandemie so richtig ergab oder zum Ausklang der Pandemie und dieser Vorschlag kam, sollen wir nicht nochmal zurückblicken? Ist ja ein bisschen ungewöhnlich, sagen wir mal, der Wissenschaftler macht dem Journalisten den Vorschlag und nicht umgekehrt. dachte ich, Mensch, wieso muss dieser Vorschlag eigentlich von ihm kommen? Weil er ist absolut gut und richtig. Man versucht, diese notwendige Diskussion jetzt anzustoßen, einen Anfang zu machen, zu sagen, wie man auf die Dinge schauen kann, nicht schauen muss. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und es ging eigentlich auch ziemlich schnell.
Und welche Resonanz gab es bisher? Also auch aus der Politik? Sie haben eben schon gesagt, Herr Maskelow, dass es auch natürlich diese Zeit gab, jetzt lasst mich mal mit dem Thema Pandemie in Ruhe. Jetzt möchte ich mal gerade erstmal das Leben, wie es mal war und wie es hoffentlich wieder wird, erstmal genießen. Aber danach ging es ja dann weiter. Was haben Sie für Reaktionen auf Ihr Buch bekommen, Herr Drosten?
Also Sie fragen aus der Politik. Ich habe von keiner Seite gehört, dass sich jemand an dem Buch stört. Ja. So mal gesagt. Ansonsten kann ich nur aus meinem näheren Umfeld berichten und viele Leute sagen, es ist so eine Art Flashback für sie gewesen, überhaupt mal die Ereignisse noch mal durchzugehen, wie sie einfach waren. Viele haben Dinge vergessen, die essentiell waren und die ihnen dann auch wieder einfallen, die sie auch bestätigen, dass das für sie auch im Leben so gewesen ist. Und dann kriege ich aus der Fachcommunity, also aus dem Kolleginnen- und Kollegenkreis eigentlich ziemlich gute Rückmeldungen, die so sagen, im Unterton ist das eigentlich das, was wir auch wahrgenommen haben, auch aus der Innenansicht, aus dem Wissenschaftsumfeld, dass die Stimmung so war, dass die Mechanismen so waren, dass die Missverständnisse zum Teil auch so liefen.
Herr Maskelow, aus der Politik gab es da welche, die gesagt haben, boah, musste das jetzt sein oder gab es eher Schulterklopfer?
Naja, Schulterklopfer aus der Politik wünscht man sich ja auch nicht. Aber die Rückmeldung, die ich bekomme, ist, dass ich glaube, dass es dann doch viele gegeben hat, die das Buch inzwischen mal in der Hand hatten oder auch gelesen haben, die sich mit der Frage beschäftigen, darüber haben wir schon gesprochen, wie kann eigentlich so eine Aufarbeitung aussehen? Dieses Buch ist ja alles andere als frei von Kritik, sondern es versucht nochmal festzuhalten, was gewesen ist, an welchen Stellen vielleicht auch falsche Entscheidungen getroffen worden sind. Aber es wehrt sich jetzt auch, würde ich sagen, massiv gegen den Versuch der Umdeutung, die wir ja an ganz vielen Stellen erleben, im Grunde eine völlig andere Geschichte der Pandemie zu erzählen. Insofern ist die Art und Weise, wie wir versucht haben zu diskutieren, von Fakten und wissenschaftlichen Erkenntnissen geleitet und dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu dann doch unterschiedlichen Schlüssen zu kommen, auch eine ganz gute Handreichung dafür, wie eine Aufarbeitung der Pandemie aussehen könnte.
Er war der Mann, der uns Corona näher gebracht hat, der die Bundesregierung beraten hat. Sein Wort hatte Gewicht. Heute ist er zu Gast im Sommerspecial von SWR1 Leute hier in Berlin, Christian Drosten. Was hat die Pandemiezeit mit Ihnen persönlich gemacht? Sie wurden ja relativ schnell zu einem Medienmenschen, der Sie vielleicht gar nicht werden wollten.
Ich glaube, ich bin immer noch kein Medienmensch, aber ich war einfach
in den Medien.
Ja, genau. Ich war sehr im Fokus. Das war fast ein bisschen unfreiwillig. Es hat sich so ergeben, so kann man es eben sagen. Zu der Zeit gab es so viele Anfragen, dass ich das Ganze irgendwie besser organisieren musste für mich selbst. Dann habe ich eben begonnen, mit dem NDR zusammen diesen Podcast zu machen. Das war ein sehr hochwertiges wissenschaftsjournalistisches Produkt für mich erst einmal. Und darüber war ich froh. Das hatte bis zum Ende eine sehr hohe Qualität. Was ich nicht so realisiert habe, war der Kollateraleffekt, dass also daraus sehr viel erstmal entnommen wurde. Das war intendiert. Also darum ging es mir auch, dass man sagt, da gibt es eine öffentlich-rechtliche verfügbare Quelle. Daraus kann jeder die Informationen nehmen, die er braucht. Dass dann aber manche Medienquellen beispielsweise die Informationen nehmen und so verdrehen, wie sie sie gerade berichten wollen, wenn sie sie gerne beispielsweise auch kontrovers haben oder wenn sie einen als bestimmte Figur in der Öffentlichkeit entwickeln wollen. Diese Mechanismen waren mir natürlich vollkommen unklar. Und wenn sie in sowas reingeraten, dann müssen Sie sich viele Dinge immer wieder bewusst klar machen. Also beispielsweise, das, was auf Twitter passiert, ist nicht real. Das ist so wie Stammtischgeschrei oder wie das, was die Leute im Auto fluchend vor sich hin brabbeln, weil sie denken, keiner hört zu. Aber das ist nicht das, was die allgemeine Bevölkerung denkt und sagt. Und Sie müssen sich andere Dinge klar machen, wie dass die meisten Menschen Informationen wohlwollend aufnehmen und auch interessiert daran sind und die meisten Menschen doch auch intelligent genug sind, Dinge einzuordnen, auch verstehen, wenn Zusammenhänge verdreht werden, nur eben nicht so lautstark drüber reden, ne? Dass also die Mehrheit sich nicht so leicht täuschen lässt.
Dieses Corona-Update, der Podcast des NDR, wie Sie sagen, der galt ja als Information für uns, dass wir das Ganze wirklich mal so ein bisschen entschlüsselt bekommen, womit haben wir es eigentlich zu tun mit Corona. Würden Sie sagen, im Nachhinein war es ein Fehler? Also würden Sie es nochmal so machen?
Also ich glaube, es war auf der Empfängerseite kein Fehler. Also ich glaube, dass ganz viele Leute davon sehr profitiert haben, sowohl im professionellen Feld, weiß ich das, es wird mir immer wieder gesagt, aus der Medizin heraus, dass das extrem viel genützt hat. Denn auch in der Medizin ist es ja nicht so, dass alle sich von der Grundausbildung her mit solchen Dingen auskennen, ne? Gerade in der versorgenden Medizin. Und auch in der Politik, auch in der breiten Gesellschaft wurde das sehr positiv aufgenommen. Es war sehr nützlich. Es war, glaube ich, etwas sehr Positives insgesamt. Für mich selber ist die Bilanz natürlich vielschichtig. Also für mich ist es nicht so, dass es mir etwas nützt, in den Medien zu sein als Wissenschaftler. Ich bin weiterhin Wissenschaftler. Ich habe das jetzt auch nicht genutzt, um vielleicht mich weiterzuentwickeln Richtung Medien oder Richtung Politik oder Öffentlichkeit irgendwie bekannt zu sein und daraus den nächsten Karriereweg zu machen. Das liegt mir fern. Ich gehe einfach zurück in die Wissenschaft. Da bin ich schon längst wieder zurück. Insofern war das eine anstrengende Zeit, die mir also zumindest mal nichts genützt hat. Ob sie geschadet hat, werde ich erst in einiger Zeit sehen. Ich kann kurzfristig sagen, der Forschungsarbeit hat es nicht gerade gut getan, denn die Forschung ist immer ein Wettrennen. Man ist an der Front, man ist unter extremer Konkurrenz. Wenn man da 2-3 Jahre locker lässt, weil man andere Dinge zu tun hat, dann kommt man schwer an die Front zurück. Damit kämpfe ich im Moment. Das ist so eine professionelle Bilanz. Also aus der Warte muss ich sagen, da hätte ich es besser nicht gemacht. Nur die Frage ist natürlich, wenn man Wissenschaft seit fast 20 Jahren macht, auch steuerfinanzierte Wissenschaft, und wenn man sich als normal aufmerksamer Bürger durch die Welt bewegt, dann denkt man sich in so einer Situation natürlich schon auch, ist das richtig, zu sagen, jetzt ziehe ich mich lieber zurück und schau mal, dass ich meine Schäfchen ins Trockene bringe, mehr Drittmittel wie im Moment kriegt man nie wieder, ja, oder ist es vielleicht doch eine richtige Haltung zu sagen, jetzt gebe ich mal was zurück und das fühlt sich für mich einfach richtiger und verantwortungsvoll an. So war damals die Entscheidung für mich und an dieser Entscheidung, muss ich sagen, halte ich mich auch immer noch fest.
An diesem Zusammenspiel Wissenschaft und Politik, da hatte ich so das Gefühl, dass sie auch so ein bisschen vielleicht benutzt wurden, so dass es dann hieß, gut, die Empfehlung kam ja von Christian Drosten.
Es hat sicherlich hier und da in der Politik Einzelstimmen gegeben, die sowas gemacht haben, zum Teil auch auf breiter öffentlicher Bühne, in Talkshows und so weiter. Das finde ich erstens von der Sache falsch. Es war einfach Falschinformation, die da verbreitet wurde von manchen bis hin auch zu Spitzenpolitikern. Und es war auch moralisch, ethisch nicht richtig, so etwas zu tun. Man ist ja als Wissenschaftler, der verantwortungsvoll agiert, erstmal eine neutrale Person. Als Person, die in der Öffentlichkeit steht, ist man natürlich unter Umständen auch in Gefahr. Ne? Und man wird natürlich, wenn man falsch dargestellt wird, gerade von Personen, denen man eine hohe Glaubwürdigkeit zuspricht, wie bestimmten Politikern, wenn man da auf so eine Art und Weise angestrichen wird oder in ein komisches Licht gestellt wird oder wenn einem Schuld in die Schuhe geschoben wird für politische Entscheidungen, die man überhaupt nicht getroffen hat und auch in der Beratung gar nicht so unbedingt stimuliert hat, man hat einfach nur die Fakten präsentiert, dann ist das schon etwas, worüber man sich nicht nur ärgert, sondern wo man auch Angst bekommt, wo man sich denkt, was passiert hier eigentlich? Was bedeutet das für mich eigentlich im Privatleben? Kann ich mich noch frei bewegen? Ich bin ja nicht jemand von der Opposition, dem man irgendwas aufs Brot schmiert und der andere schmiert dem Nächsten dann wieder was zurück. Und so ist es nun mal in der Politik und alle sind irgendwo geschützt. Alle wissen, das ist das politische Geschäft und es gibt Barrieren, die bestehen ja für mich nicht. Ich bin ja ein vollkommen ungeschützter Privatbürger in den meisten Situationen.
Auf 3800 Seiten, heißt es, wurde vom Robert-Koch-Institut alles protokolliert während der Corona-Pandemie. Diese Unterlagen blieben lange unter Verschluss, wurden dann geschwärzt veröffentlicht. Mittlerweile sind sie auch ohne Schwarzstrich auf dem Markt, sage ich mal. Der ausgezeichnete Journalist Georg Mascolo ist zu Gast in SWRs Leute hier in Berlin. Ein solches Material, ist das für Sie ein gefundenes Fressen? Waren Sie da regelrecht heiß drauf?
Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ich schon mein erstes Buch darüber mit meiner Frau geschrieben habe. Das heißt, sehr viel Material haben wir bereits in der Pandemie gesehen und für das erste Buch verwenden können. Und trotzdem ist das hier ein Vorgang, den ich in gleich zweierlei Hinsicht außerordentlich ärgerlich finde. Um mal damit zu beginnen, wieso muss es eigentlich so sein, dass Bundesbehörden sich nach der Pandemie lieber verklagen lassen, als solche Unterlagen freiwillig herauszugeben? Wieso gibt man viel Geld für eine Anwaltskanzlei aus, die auf 1000 Seiten begründet, was man alles schwärzen könnte, ohne die Betroffenen vorher zu fragen, ob sie eigentlich wollen, dass das geschwärzt würde? Und es ist ja so ein Muster, das sich durchzieht, die RKI-Protokolle vorher, die täglichen Protokolle des Krisenstabes, den es ja auch auf anderer Ebene gegeben hat. Also es setzt sich im Grunde fort, die Regierung lässt sich lieber verklagen und verliert, anstatt freiwillig solches Material zu veröffentlichen. Das halte ich für grundfalsch, weil der Eindruck entsteht, man habe da was zu verbergen. Und wir reden hier nicht über diplomatische oder militärische Geheimnisse. Warum sollen solche Unterlagen nicht zumindest im Nachhinein öffentlich sein? Ich finde, der Staat schuldet seinen Bürgerinnen und Bürgern genau diese Transparenz. Wie sind eigentlich Entscheidungen getroffen worden? Das muss zumindest im Nachhinein vollständig transparent gemacht werden. Und der zweite Teil des Ärgers ist, dass wenn dieses Material dann verfügbar wird, dann würde man sich schon wünschen, dass auch die journalistische Berichterstattung mit der Komplexität dessen, was da stattgefunden hat und was da abgewogen wird, Schritt hält. Und das sehe ich in weiten Teilen der Berichterstattung. Aber ich sehe auch einen Teil der Berichterstattung, der im Grunde nur nach einzelnen Halbsätzen Falscheinschätzungen sucht und daraus versucht, ein Bild der Pandemie zu montieren und der politischen und wissenschaftlichen Entscheidung, das zumindest nicht meins ist. Ich hoffe aber, dass die Politik jetzt im Nachhinein daraus den Schluss zieht und sagt, praktisch alles, was in dieser Zeit geschrieben worden ist, wenn es keinen absolut zwingenden Grund geben sollte und ich kann keinen erkennen, sollte auch öffentlich verfügbar sein.
Sie meinen, wenn man sich Dinge rauspickt von Medienseite her, zum Beispiel, was war es zuletzt, der Ausspruch von Herrn Spahn, die Pandemie der Ungeimpften, dass das halt zu wenig ist, dass man es eben dann nicht im Ganzen sieht?
Na gut, die Pandemie der Ungeimpften war ohne Frage eine in vielerlei Hinsicht unglückliche Formulierung. Das hätte man besser wissen können. Wir reden darüber auch im Buch. Wir reden auch über solche Stellen wie, als Karl Lauterbach sagt, das ist eine Impfung, die praktisch, oder ich glaube, er sagt sogar ohne Nebenwirkung ist. Das gibt es nicht. Das heißt, da gibt es ganz ohne Frage auch Dinge in der Politik und in der politischen Kommunikation, die man kritisieren kann. Allerdings, wenn man sich anschaut, welchen Anteil tatsächlich Ungeimpfte am Pandemiegeschehen hatten, auch bis zum Ende hin, dann ist das sicher ein Kontext, von dem ich sagen würde, der sollte mitberichtet werden. Und dann kann man ja dennoch kritisieren, was man an dieser Stelle zu Recht kritisieren möchte.
Jetzt kennen Sie aber die geschwärzten Unterlagen und die nicht geschwärzten, also die Originale. Was hat man denn versucht zu verbergen?
Also ich kann gar nicht sehen, dass man viel versucht hat zu verbergen. Ich kann nur sagen, dass jedenfalls im ersten Versuch zu schwärzen Dinge geschwärzt worden sind, die niemals hätten geschwärzt werden dürfen. Dass der Staat an keiner Stelle den Versuch unternommen hat, so viel wie möglich öffentlich zu machen, sondern es war eigentlich eher der umgekehrte Prozess, dass man das Gefühl hat, man suchte eigentlich ständig nach Gründen dafür, was man auch noch schwärzen könnte. Und das ist ja eigentlich das Irrsinnige, wenn man sich dann anschaut, was geschwärzt worden ist, kann man auch gar nicht erkennen, warum eigentlich. Also es ist ein handwerklich und politisches mangelhaftes Verfahren, das diese Regierung nicht nur bei den RKI-Protokollen, sondern schon seit langer Zeit erkennen lässt. Und ich kann nur hoffen, nachdem es Ihnen jetzt gleich mehrfach um die Ohren gehauen worden ist, dass das jetzt endlich ein Ende findet.
Herr Drosten, und das hat der Wissenschaft generell halt auch definitiv geschadet im Ansehen, oder?
Naja, also die Wissenschaft ist robust, glaube ich. Aber ich, auch das RKI, also ich habe natürlich auch hier und da reingelesen in diese Protokolle, auch in Passagen, in denen ich genannt werde. Und ich glaube, dass die Öffentlichkeit ein bisschen einen falschen Eindruck auch bekommt von der Wertigkeit und von der Perspektive in diesem Dokument. Also was man sich, glaube ich, klar machen muss, eine Motivation, die wahrscheinlich dahinter stand, bestimmte große Passagen besser nicht der Öffentlichkeit zu zeigen, war einfach, dass da viel Information drin ist, die eigentlich nicht, sagen wir mal, die wissenschaftliche Substanz hat, die das RKI braucht und will, wenn das RKI an die Öffentlichkeit geht. Also ich halte ja sehr viel von der Arbeit des RKI, gerade in der Pandemie. Die haben eine extrem gute Rolle gespielt. Und die haben gerade in ihrer öffentlichen Kommunikation immer sehr substanziell kommuniziert. Also man kann nicht sagen, dass aus dem RKI mal wirklich was Falsches kommuniziert wurde. Und das hatte immer Substanz in dem Sinne, dass es auch belegt war und so weiter. Ja? Und diese Ergebnisse aus dem RKI, die öffentlich wurden, die sind ja der Prozess einer internen Erörterung. Und diese Protokolle, die jetzt in die Öffentlichkeit gekommen sind, sind ja so interne Erörterung auf halbem Weg. Da sind also bestimmte Qualitätskontrollen noch gar nicht gemacht worden. Und das steht ja jeder Institution auch zu. Und sowas muss ja nicht in dem Moment schon an die Öffentlichkeit. Also da stehen einfach Dinge drin vom Hörensagen. Ne? Wo ich beispielsweise eben sage, interessant, dass die das damals in dem Krisenstab so besprochen haben. Ich komme da drin vor, aber was ich gesagt habe, wird sicher nicht ganz richtig verstanden. Ne? Es ist in Ordnung bei einer internen Kommunikation. Ich wurde dazu auch nicht befragt. Die können über meine Aussagen oder über irgendwelche anderen Dinge natürlich intern erstmal besprechen, was sie wollen. Es kann auch immer mal sein, dass da Dinge drinstehen, die nicht belegt sind oder die am Ende doch nicht so gewesen sind. Das ist alles kein Problem, solange es nicht an die Öffentlichkeit kommt. Und ich glaube, diese Überlegung war auch dabei. Und wenn man sich dann eben die Qualität der öffentlichen Kommunikation des RKI sonst anschaut, da ist schon ein großer Unterschied. Und natürlich ist es deswegen dem RKI nicht recht, dass das ungefiltert an die Öffentlichkeit kommt.
Ich hatte ja eben schon so ein bisschen angesprochen, dass man darüber schaut, was lief vielleicht alles nicht gut. Ich frage mich mittlerweile, ist das überhaupt der richtige Ansatz? Also wir müssen ja nichts schönreden, aber wenn wir die Aufarbeitung angehen, dann spricht man natürlich schneller über Fehler. Ich möchte auch gar nicht sagen, das haben wir gerade in unserem Studio-Feedback, was wir mal so parallel beobachtet haben, dann auch gesehen, dass ganz viele Menschen sagen, es ist alles schlecht gewesen, alle Entscheidungen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Aber wie geht man es richtig an, Herr Mascolo?
Indem man die Frage nach Fehlern stellt, sehr wohl. Aber vor allem ist das Wort, das ich eher benutzen würde, Erfahrungen festhält. Was würden wir beim nächsten Mal anders machen? Ich nenne Ihnen einfach mal zwei einfache Punkte. Wir haben schon über die Rolle der Wissenschaft geredet. Ich glaube, dass es gut und notwendig gewesen wäre, wenn die Wissenschaft sehr viel früher einen Mechanismus gefunden hätte, wo sie sagt, hier kommen wir zusammen, hier diskutieren wir die für uns noch offenen Fragen, hier halten wir unsere Empfehlungen schriftlich fest, geben sie der Politik, sodass eindeutig zu erkennen ist, hier gibt es den Rat der Wissenschaft, den kann auch jeder nachlesen. Aber die Entscheidungen werden politisch getroffen. Das ist ja etwas, was später Olaf Scholz mit dem Expertenrat so eingeführt hat. Das, was wir in der Pandemie erlebt haben, dass man so das Gefühl hatte, es gibt ganz viele unterschiedliche Positionen und Meinungen, anstatt dass die Wissenschaft einen geordneten Prozess hat, das sollte sich sicher nicht wiederholen. Ein zweiter Punkt ist für mich beispielsweise die Schulschließung. Völlig klar, dass wir zu den Ländern gehört haben, die sich auch entschieden haben, zu einem späten Zeitpunkt noch Schulen zu schließen, als andere Länder schon gesagt haben, wir müssen ja nur Infektionen in der Gesellschaft reduzieren. Wo wir das tun, ist letztlich unerheblich. Wir können auch Homeoffice anordnen. Wir können auch das produzierende Gewerbe einschränken. Wir können uns entscheiden, dass unsere Kinder, solange es denn irgend geht, zur Schule gehen können, auch in einer pandemischen Situation. Ich glaube, das hat sich durchgesetzt, dass in der nächsten Pandemie die Kinder und Jugendlichen nicht diejenigen sein sollten, die die Hauptlast tragen sollen. Auf diese Dinge zurückzuschauen und zu sagen, was machen wir beim nächsten Mal? Auf keinen Fall nochmal so, was sind die Punkte, an denen wir besonders sensibel sein müssen? Und dazu gehört ganz sicher die Frage, wer trägt in der Pandemie welche Lasten? Diese Erfahrung festzuhalten, absolut notwendig.
Herr Drosten, wir alle, auch Sie nicht, haben eine Pandemie vorher noch schon mal irgendwann erlebt. Wenn man es so ein bisschen aufteilt, erste Welle, zweite Welle, welche Fehler sind denn gemacht worden?
Naja, also in der ersten Welle war ja Deutschland unter den Ländern international, die es am besten gemacht haben. Das ist auch international weit so aufgefasst und gelobt worden. Das führte dazu, dass wir in Deutschland einfach wenig Erfahrung mit den schweren Konsequenzen hatten. Also wir haben nicht wie in vielen anderen Ländern eine Situation, dass jeder irgendwo im weiteren Verwandtschafts- und Bekanntschaftskreis Personen hat, die verstorben sind in der ersten Welle. Und das mündete dann sicherlich in so eine gewisse Laissez-faire-Haltung über den Sommer.
Wir haben es im Griff.
Genau, wir haben es im Griff. In Deutschland ist mal wieder alles glimpflich, so wie es eben häufig die Wahrnehmung ist. In Deutschland läuft alles ein bisschen besser, alles ein bisschen sicherer und so weiter. Und dann kam eben diese Winterwelle, die klar abzusehen war. Wir hatten klare Stellungnahmen aus der Wissenschaft, ein Leopoldina-Papier im September schon zu dem Thema und so weiter. Mehrere Papiere von großen Wissenschaftsorganisationen. Und dennoch kamen seit dem Sommer gerade in den Medien so viele Stimmen zu Wort, die sagten, na, wer weiß, ob es denn überhaupt eine Winterwelle gibt und ähnliche Dinge, die so Grundzweifel gestreut haben und die dann dazu führten, dass die Politik einfach nicht richtig reagiert hat, nicht konsequent reagiert hat. Wir erinnern uns vielleicht, ab dem November gab es diesen sogenannten Teil-Lockdown, wo man die Intention hatte, im Prinzip alles so zu lassen, wie es ist, bis auf einige Aspekte des Freizeitlebens, die vielleicht als verzichtbar galten. Und dann hatte man in der Zeit so eine sehr hohe Zahl von Toten unter relativ hohem gesellschaftlichen Aufwand und unter relativ großer Kontroverse. Und das ist sicherlich entstanden durch eine nicht gut geführte Diskussion aus der Wissenschaft heraus, in den Medien, in der Politik. Die Politik wurde einfach verunsichert und hat ihre Reaktionskraft verloren durch diese vielen Zweifel, die da gestreut wurden.
Sie haben eben schon, Herr Maskulo, Karl Lauterbach angesprochen, der sich hat, weiß nicht, hinreißen lassen, ob das die richtige Formulierung ist, der aber diesen Satz mehr oder weniger gesagt hat, Impfungen sind nebenwirkungsfrei, was nicht der Fall ist. Er hat sich nachher aber dann halt auch hingestellt und hat auch Fehler zugegeben. Hat das eine gewisse Größe oder sagen Sie, das fliegt dem Mann automatisch wieder um die Ohren?
Ich kann das nicht erkennen. Übrigens hat Jens Spahn ein ganzes Buch über die Pandemie geschrieben. Ich will jetzt hier nicht Jens Spahn loben und schon gar nicht das Buch, aber lesenswert ist es dennoch. Es gibt ja inzwischen doch viele aus der Politik, die eine Bereitschaft erkannt haben und erkennen lassen, zurückzublicken und ganz offen auch über Überforderungen sprechen, auch darüber, wo Sie im Nachhinein sagen würden, das sind Entscheidungen, die würden Sie im Nachhinein nicht nochmal so treffen. Und über eine solche lange Zeit in einem Bereich, wo man sagen muss, niemand in der Politik hat sich ja jemals vorstellen können, in eine solche Situation zu kommen und solche Entscheidungen treffen zu müssen. Wer geht denn in die Politik, um die Entscheidung zu treffen, ob Menschen abends vor die Tür gehen können, ob Familien ihre Angehörigen in einem Altersheim besuchen können? Das sind ja alles Entscheidungen, die wir bis dahin alle nicht kannten, die auch niemand in der Politik kannte. Und deswegen ist dieser Blick zurück geradezu wichtig, so wichtig, sich einmal noch mal selbst zu vergewissern, zu sagen, was hält man eigentlich fest? Was macht man beim nächsten Mal anders?
Jetzt geht es auch um eine Portion Selbstkritik im Sommerspecial von SWR1 Leute live aus Berlin, wenn wir mit dem Virologen Christian Drosten und dem Journalisten Georg Maskulo die Aufarbeitung der Pandemie angehen. Herr Maskulo, welche Rolle haben wir Medien gespielt? Oder die Medien, wie man es formulieren möchte?
Naja, die Medien existieren so wenig wie die Politik oder die Wissenschaft existiert. Man findet immer ganz großartigen Journalismus und man findet das absolute Gegenteil. Was zeichnet einen guten Journalismus aus? Einer, der Unsicherheit nicht in Lautstärke verwandelt, der mit eigenen Unsicherheiten und Fehlern anständig umgeht. wie immer, wenn wir durch, auch als Medien durch so einen Sturm gegangen sind, ist ein Blick zurück für jedes einzelne Medium und für die Gemeinschaft immer noch mal eine gute Idee. Und uns auch zu fragen, was halten wir eigentlich an Erfahrung fest? Ich würde sagen, ich habe es schon gesagt, Unsicherheit nicht in Lautstärke zu verwandeln, mit einer langen Phase umzugehen, in der man selbst nicht genau weiß, was eigentlich richtig und angemessen ist, ist ohne Frage eine besonders große Herausforderung. Ich will mal einen Punkt nehmen, der mich persönlich geärgert hat. Wir haben so eine Phase erlebt, wo das Gros der veröffentlichten Meinung, der Medienberichterstattung ganz klar pro Impfpflicht gewesen ist. Und das Argument war die ohne Frage zu geringe Impfquote, die wir in Deutschland hatten, und der beständige Verweis darauf, dass Österreich eine solche Impfpflicht schon eingeführt hatte. Stimmte alles. Es stimmte aber auch, dass alle anderen demokratischen Länder der Welt sich entschieden hatten, ohne Impfpflicht auszukommen, selbst dann, wenn sie in einer schwierigen Situation waren. Und sagen wir mal, dieses Abwägen an dem wahrscheinlich einem der sensibelsten Punkte in der Pandemie, das hat nach meinem Gefühl nicht ausreichend stattgefunden. Die Betonung der Argumente gegen eine Impfpflicht, die immer auch existierten, die war nicht ausgeprägt genug. Und das heißt nicht, dass es nicht auch Argumente für eine Impfpflicht gegeben hat. Aber an diesem empfindlichen Punkt habe ich die Berichterstattung als zu einseitig empfunden. Und vor allem deshalb, ich glaube, es hat Menschen doch ungeheuer emotionalisiert, damals, weil es das Versprechen der Politik gab, es gibt auf keinen Fall eine Impfpflicht. Und dann wurde die Idee einer Impfpflicht irgendwie vorangetrieben. Das ist sicher eine besondere Phase in der Pandemie, wo es nochmal lohnt, auf die Berichterstattung zurückzugucken und daraus Lehren zu ziehen.
Haben wir vielleicht auch zu wenig hinterfragt, weil wir auch so ein bisschen getrieben sind und zu der Zeit besonders vielleicht waren, die nächste Meldung rauszuschicken?
Naja, das ist ja ein Mechanismus, der häufig zu beobachten ist, dass man aus so einem Gefühl heraus, man müsste eigentlich alles sofort verstehen, beurteilen können, auch mit einer eigenen Haltung, einer Position zu versehen, dass das zugenommen hat. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass ein guter Journalismus sich zurücknehmen muss, dass er sich ganz hart abgrenzen muss, auch von der Aufregung in den sozialen Medien, dass Menschen auf Medien nur dann vertrauen können, wenn sie sagen, ich bekomme da nicht nur Nachrichten, sondern Urteilskraft, und sich diese Urteilskraft vor allem in einer solchen Phase der Pandemie selbst zu erarbeiten, braucht einfach Zeit und Mühe. Man ist eben erst fertig, wenn man fertig ist.
Herr Drosten, bei Ihnen kam es mir so vor, dass man zu den Hochzeiten einen Gegenspieler zu Ihnen gesucht hat, einen anderen Virologen, der eine andere Sicht hat, dass man Ihnen widersprechen konnte. Ging Ihnen das auch so?
Naja, Widerspruch verkauft sich. Und wenn eine Person in der Öffentlichkeit ständig widerspricht und damit bekannt wird, dann kann die Person die Bekanntheit für sich nutzen. Solche Mechanismen hat es sicherlich gegeben. Ich habe immer versucht, da auf der Sachebene zu sein und einfach die Argumente zu wiederholen. Das ist aber leider etwas, das man nicht unter Kontrolle hat. Ich wollte das auch gar nicht unbedingt unter Kontrolle haben. Aber es war schon so, dass die Medien eben eine Kontroverse versucht haben herauszukitzeln, die vielleicht gar nicht bestand, die vielleicht im Inhaltlichen bestand, die aber nicht, schon gar nicht ad personam immer so sichtbar war. Also es gab natürlich Gegenstimmen zu allem. Also man findet zu allem Gegenstimmen. Nur auch meine Stimme ist ja nur eine Stimme. Und meine Stimme war sicherlich die, die in der gesamten Zeit auch die Mehrheitsmeinung der Wissenschaft vertreten hat. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich ziemlichen Ärger bekommen aus meinem wissenschaftlichen Umfeld. Und ich bin da doch recht gut verwurzelt. Und ich habe da jetzt, glaube ich, keine, sagen wir mal, Probleme, mich zu vertreten gehabt während der gesamten Zeit. Nur das ist etwas, was man in der Öffentlichkeit nicht sieht. In der Öffentlichkeit scheint das ganz anders dargestellt zu werden. Und das hallt sicherlich auch noch bis heute nach bei vielen Menschen, die jetzt verunsichert sind. Also die jetzt immer noch das Gefühl mitnehmen, war das eigentlich alles nur ein Expertenstreit, der da gegangen ist? Was ist da eigentlich als Realität dahinter? Was stimmt denn nun? Und Und das ist natürlich ganz gefährlich. Das verunsichert die Bevölkerung, das verunsichert jede Privatperson und das wird ja auch übertragen auf andere Dinge. Und ich halte das durchaus für gefährlich. Und ich würde es eigentlich für verantwortungsvoll finden, wenn Inhalte, die damals so in die Öffentlichkeit gesetzt wurden und die einfach objektiv falsch waren, ne, da gibt es keinen Zweifel, das lässt sich ganz klar belegen, dass bestimmte Ideen, die in der Öffentlichkeit waren, falsch waren, wenn die auch in einer Nachbearbeitung der Pandemie einmal als falsch identifiziert werden, wenn einmal nochmal gesagt wird, was sagt denn nun die Wissenschaft im Nachhinein, wo wir alle Daten haben? War es richtig, das so oder so darzustellen? Dazu gibt es eine eindeutige Antwort und diese Antwort gehört auch in die Öffentlichkeit.
Wir sprechen ja heute Morgen über Aufarbeitung. Ich glaube, dass Christian Drosten in unserem Gespräch für das Buch einen interessanten Vorschlag gemacht hat, nämlich zu sagen, warum sucht man nicht eine Gruppe von absolut renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Ausland? Also nur von solchen, die in der deutschen Diskussion keine Rolle gespielt haben und lässt sie einen Blick auf den politischen und wissenschaftlichen Prozess werfen, fand ich einen souveränen Vorschlag, das zu machen, wäre ein guter Schritt.
Wo hinterlegt man so einen Vorschlag? Also wo legt man den auf den Tisch, dass man das tatsächlich dann umsetzt?
Na, er liegt ja jetzt auf dem Tisch. Man kann übrigens auch schauen, wie andere Staaten Aufarbeitung organisiert haben. Man muss das eigentlich gar nicht neu erfinden. Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen in anderen Ländern, die entweder mitten im Prozess sind oder damit schon fertig sind. Die Ampelregierung müsste gar nichts erfinden. Sie müsste sich nur entscheiden, welches dieser Formate sie jetzt eigentlich wählen will. Ähnliches gilt für die Wissenschaft und für andere Bereiche auch, finden wir doch raus, was tatsächlich war.
Bei den Olympischen Spielen bekommen wir es ehrlich gesagt in diesen Tagen wieder mit. Das Coronavirus kursiert weiter, wenn auch längst nicht mehr so stark. SWR1 Leute, das Sommerspecial aus Berlin mit dem Virologen Christian Drosten und dem Journalisten Georg Maskolo. Herr Drosten, wenn wir aktuell auf Corona schauen, haben wir aber auch schon wieder vielleicht den nächsten Virus im Blick, nämlich H5N1, bekannt als Vogelgrippe. Ist aktuell wie stark einzuschätzen?
Naja, also Corona geht im Moment wieder in eine Sommerwelle. Die ist fast schon auf dem Gipfel in Deutschland. Die können wir gut verarbeiten, weil wir eben weitgehend Bevölkerungsimmunität haben. Bei H5N1 Influenza A-Virus ist im Moment vor allem die Unsicherheit das Problem. Wir sehen einen ganz neuen Übertragungsmechanismus zwischen Milchkühen in den Vereinigten Staaten und wir wissen nicht so recht, wie wir das einschätzen sollen. Das Problem ist wahrscheinlich größer, als wir denken in Zahlen. Also wir wissen nicht ganz genau, wie viele Betriebe überhaupt infiziert sind in den USA, aber es sind viele. Und wir haben immer noch keinen klaren Blick darauf, wie viele Personen, die mit den Kühen Kontakt haben, eigentlich sich infizieren. Was wir eben als Grundmotiv haben, ist, dieses Virus wird offenbar über das Euter von Kuh zu Kuh übertragen, über die Milchproduktion, über Melkmaschinen beispielsweise. Und es muss auch noch andere Übertragungswege gehen, die zum Teil unklar sind. Und wir fragen uns natürlich, was passiert, wenn das jetzt in den Winter geht in Nordamerika, wo die Menschen das normale menschliche Influenza-Virus auch haben. Diese Influenza-Viren können sich ja zusammentun. Wir wissen nicht, was das bedeutet, ob dabei dann ein gefährliches Virus dabei rauskommen kann. Wir haben allgemein die Erfahrung, wenn man diesen Viren zu lange Zeit lässt, so auf diese Art ihr Unwesen zu treiben und ihnen Anpassungsmöglichkeiten gibt an Säugetiere, jetzt in dem Fall bei den Kühen, aber auch Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, an den Menschen anzupassen, über beispielsweise eine Überkreuzung der Viren im Winter. Ob das nicht doch viel gefährlicher ist, als wir im Moment denken. Und die rationale Kommentierung ist immer, man sollte das jetzt unbedingt stoppen. Man muss was dagegen tun. Und diese Aktivität sieht man einfach nicht in den USA. Und das ist sicherlich politisch begründet, politisch kompliziert. Und das ist natürlich alles andere als eine schöne Situation, die einen dazu führt, dass man sagt, naja, es wird schon nicht so schlimm kommen.
Herr Maskolo, jetzt haben Sie beide die Corona-Pandemie aufgearbeitet. Die nächste Pandemie wird kommen. Und Sie sagen, wir stehen nicht so richtig gut da.
Naja, kommen wird sie. Wann sie kommen wird, weiß niemand. Deswegen ist es ja auch so wichtig, jetzt nicht Panik zu verbreiten. Genau. Aber an dem Beispiel, das Christian Drosten gerade beschrieben hat, sehen wir es ja im Grunde irgendwie ganz gut. Eine Pandemie ist ein weltweites Ereignis. Die müssen nicht ausbrechen, sondern es gibt im Vorfeld ja gute Möglichkeiten, durch Monitoring zu sehen, was kommt da, sich früh zu fragen, was kann man eigentlich tun, um das einzudämmen. Und an der Stelle muss man leider sagen, haben wir null Fortschritt gemacht. Es gab ja dieses große Projekt bei der Weltgesundheitsorganisation. Die Staaten der Welt wollten sich auf einen Weltpandemievertrag einigen, in dem man dann im Grunde mal festschreibt, wie macht man es in Zukunft auch im globalen Maßstab besser. Also wie erfahren wir ganz früh von Ausbrüchen? Wie kann sich Wissenschaft und Politik darauf konzentrieren, was jetzt zu tun wäre, damit eben aus einem Ausbruch nicht gleich eine Epidemie oder sogar eine Pandemie wird? Und man muss leider sagen, dass diese Verhandlungen auseinandergefallen sind. Und bis heute warten wir auf eine Transparenz aus China, damit wir endlich mal erfahren, wo ist dieses Virus eigentlich genau entstanden. Christian Drosten hat gerade über die USA gesprochen, ehrlich gesagt auch kein schönes Beispiel. Und das ist etwas, was wir uns nicht leisten können. Wir haben ohne Frage die Voraussetzungen für diese Form von neuen Krankheiten, von neuen Ausbrüchen geschaffen. Aber wir haben auch ein gutes Instrumentarium in der Hand, um dafür zu sorgen, dass Pandemien möglichst nicht entstehen, Ausbrüche schnell eingedämmt werden. Und man würde sich wünschen, dass auch die Weltgemeinschaft die notwendigen Schritte geht, damit wir jedenfalls diese Probleme nicht in dem Umfang nochmal erleben, wie wir sie während Corona erlebt haben.
Im baden-württembergischen Landtag, da gab es eine Enquete-Kommission. 480 Empfehlungen wurden dort festgehalten in einer gewissen Aufarbeitung. Auf Papier ist das eine, die dann nachher auch wirklich jemandem an die Hand zu geben und umzusetzen, ist das andere. Haben Sie da Hoffnung, dass man sich dann da im Kleinen irgendwie, wenn wir mal mit Baden-Württemberg anfangen, dran orientiert?
Ja, ich finde, dass es ja durchaus Bereiche gibt, in denen man sagen kann, Dinge sind besser geworden. Es gibt das berühmte 100-Tage-Ziel. Das heißt, beim nächsten Mal will man dafür sorgen, dass Impfstoff noch schneller zur Verfügung steht als beim letzten Mal. Ich würde nicht sagen, dass an keiner Stelle Schlussfolgerungen gezogen worden sind. Aber an der Stelle, wo es auch einen politischen Willen braucht, wo wir uns darauf verlassen müssen, dass wenn ein neuer Ausbruch, ein neuer Erreger irgendwo auftaucht, schnellstmöglich Informationen zur Verfügung stehen, sodass man bekämpfen kann. Das kann ja Baden-Württemberg beispielsweise nicht allein. In diesem Bereich der globalen Zusammenarbeit kann ich gar nicht anders sagen, ist alles, was man sich vorgenommen und versprochen hatte während der Pandemie, Stand heute wieder auseinandergefallen. Das finde ich nicht nur bedauerlich, ich finde es gefährlich.
Wir gucken aufs Studio-Feedback, auf die Reaktionen zur Sendung. Und da muss ich vorneweg sagen, dass es da auch das ein oder andere gab, was in der Wortwahl schon nicht ganz sauber war, was Herrn Drosten betraf. Das wird Sie alles leider nicht überraschen. Das sind Erfahrungen, die Sie über die letzten Jahre gesammelt haben.
Kenne ich.
Leider ja. Ich nehme mal vorweg eine Meinung von Brigitte Bonnet. Sie schreibt, was die Aufarbeitung der Pandemie angeht. Ich bin der Meinung, viele Entscheidungen waren richtig. Man muss bitte bedenken, wir hatten keinerlei Erfahrung mit einer Pandemie, zu wenig Sachkenntnisse über das Virus. Beim nächsten Mal werden wir aus der Erfahrung hoffentlich gelernt haben. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Und Sie sagen noch, Herr Drosten, wir hatten auch keinen Impfstoff.
Ja, das muss man sicherlich bei solchen Einschätzungen immer dazu sagen noch. Es stimmt, man wusste am Anfang vieles nicht, aber der eigentliche Grund für die Maßnahmen war nun mal, wir waren eine ungeschützte Bevölkerung mit einer geschätzten und wohl auch realen bevölkerungsbezogenen Sterblichkeit von 1%. Da muss man einfach mal durchrechnen, was das bedeutet, wie viele Verstorbene das bedeutet hätte. Ohne Impfstoff wären wir sehr lange in dieser Situation gewesen.
Und die erste Prognose war, dass wir 1,5 bis 2 Jahre auf den Impfstoff warten müssten.
Ja, 2 Jahre eher. Manche haben sogar noch länger geschätzt. Dann ging es zum Glück etwas schneller. Und trotzdem haben wir natürlich politisch nicht die letzten paar Wochen bis Monate durchgehalten, um in der Winterwelle 2020 vielen Leuten das Leben zu retten, die dann geimpft werden konnten, nur ein paar Monate später.
Klaus Höhner hat geschrieben, meinen tiefen Respekt, Herr Drosten, für Ihre Arbeit. Danke für die vielen ehrlichen Infos. Die Leistung von Leuten wie Ihnen und der Wissenschaft wird viel zu wenig wertgeschätzt, auch von den Medien. Da geht das in unsere Richtung. Das darf auch erwähnt werden. Frank Hofmeister hat sich gemeldet. Wäre die Pandemie, das Virus in Deutschland ausgebrochen, würde uns wahrscheinlich eine Schadenersatzforderung aus der ganzen Welt treffen. Warum kümmert sich keiner darum, woher das Virus kam, Herr Maskulo? Ist nicht ganz richtig. Man kümmert sich drum, aber man läuft irgendwo dann vor Schranken wahrscheinlich.
Na, es kümmern sich sehr viele darum, die WHO an der Spitze. Aber es gibt an der Stelle keinen Fortschritt oder jedenfalls keine abschließende Erkenntnis. Und der Grund dafür ist ganz einfach, das ist das chinesische Regime. Gäbe es eine Steigerungsform für unverantwortlich, dann wäre es das Verhalten des chinesischen Regimes, die sich sehr schnell entschieden haben, eben die versprochene und auch gesetzlich verankerte Transparenz herzustellen, Wissenschaftler ins Land zu lassen, alle Daten zur Verfügung zu stellen. Das ist der Grund, warum es bis heute eine ganz eindeutige Mehrheitsmeinung gibt, ist in der Natur entstanden, aber man letztlich auch keine Sicherheit hat, ob es theoretisch auch aus diesem Hochsicherheitslabor in Wuhan gekommen sein könnte. Weniger wahrscheinlich, so schätze ich es ein, aber eben auch nicht ausgeschlossen. Man könnte es vermutlich oder möglicherweise selbst heute noch herstellen, diese Sicherheit herstellen, aber nicht angesichts des Verhaltens des chinesischen Regimes.
Karin Mölle aus Reutlingen hat geschrieben, was tun mit den doch vielen Impfgeschädigten, Herr Drosten? Sie sagt, keine Behandlung, keine Versorgung, keine Forschung, viel Diskriminierung und nicht ernst genommen. Wo ist der Weg für Betroffene? Da gab es sehr viel Leid, sagt sie. Da widersprechen Sie ein wenig.
Naja, also natürlich gibt es sehr viel Leid. Natürlich ist das in jedem einzelnen Fall anzuschauen. Und natürlich werden Personen auch behandelt. Das ist ja ganz klar. Diese Fälle werden gemeldet, behandelt. Natürlich wird dazu auch viel geforscht. Das ist schon der Fall. Wir haben hier einfach den Konflikt zwischen Individualmedizin, Individualschicksal und Bevölkerungsmedizin. Bevölkerungsmedizin meint, wir brauchen wegen der großen Sterblichkeit der Pandemie möglichst schnell einen Impfstoff und möglichst viele sollten sich impfen lassen, denn dann kriegen wir die Krankheitslast aus der Bevölkerung raus und können es dann erlauben, dass das Virus sich verbreitet auf dem Boden der Impfung, nicht mehr so viele Leute tötet, um es mal so hart zu sagen, und wir können das gesellschaftliche Leben wieder zulassen. Das war die Situation. Jetzt kommen natürlich, und da muss man sagen, wenige Leute in dieses Schicksal rein, dass sie eine schwere Impfnebenwirkung haben. Die werden natürlich aufgezeichnet. Und man muss sich dennoch, auch wenn das irgendwie auf eine Art natürlich hart ist und wenig empathisch klingt, dennoch die Zahlen vergegenwärtigen. Und es ist eben dennoch so, dass auch bei der Existenz von schweren Nebenwirkungen diese Nebenwirkungen deutlich weniger häufig sind und auch deutlich weniger schwer ausfallen als die andere Option, sich nämlich zu infizieren ohne Schutz. Das ist einfach die leider sehr kalte und nüchterne Rechnung dahinter.
Ich schaue kurz auf die Uhr. Eine Frage nehme ich noch mit. Und zwar hat Günther Wagner aus Gerlingen geschrieben. Das geht an Sie, Herr Drosten. Ihn hat so die generelle Panikmache gestört. Und er hat den Vorschlag, wenn sich die Politik komplett rausgehalten hätte und das Thema allein bei der Wissenschaft geblieben wäre, ob das nicht besser gewesen wäre.
Ja, ich hatte am Anfang auch diese Vorstellung. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass die Politik da so eingreift. Das können Sie in den frühen Podcast-Folgen nachhören. Wenn ich mich da selber reden höre, dann denke ich mir, was hast du damals eigentlich gedacht? Also ich war auch dieser Auffassung, wenn man das alles nur gut erklärt, dann verstehen die Leute das und schützen sich und andere. Und irgendwann hat aber die Politik einfach gesagt, so jetzt gehen wir da rein und stoppen das. Und ich würde aus meiner jetzigen Nachbetrachtung auch denken, dass das absolut notwendig war, dass das politisch reguliert werden musste. Aber das Experiment ist eben nicht gemacht worden. Ja, man hat nicht ausprobiert, ob die Leute es nicht von selber verstehen. Man hat auch nicht ausprobiert, was denn erst passieren muss, damit die Leute alle sich schützen. Vielleicht hätte man ja dann auch die erste Welle weiterlaufen gelassen. Vielleicht hätte es ja sehr schwierige Zustände gegeben, medizinisch betrachtet, viele Menschen, die verstorben sind. Und dann hätten die Leute es vielleicht sehr ernst genommen. Und das wollte ja genau die Politik verhindern durch ein frühzeitiges Kontrollieren der Verbreitung dieser Erkrankung.
Christian Drosten, Georg Maskulo, vielen Dank fürs Kommen in dieses Sommerspecial von SWR1 Leute. Alles überstanden, Fragezeichen, ist Ihr Buch, die Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Vielen Dank dafür.
Danke für die Einladung.
Sehr gern.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.